Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Heute geht's ums Geld. Denn heute haben wir die Klimaökonomin Sigrid Stagel eingeladen. Sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Fachgebiet der ökologischen Ökonomie oder etwas weniger sperrig Klimaökonomie. Sigrid Stagel ist in ihrem Gebiet so gut, dass sie vergangene Woche sogar zur Wissenschaftlerin des Jahres 2024 gekürt wurde. Und als Klimaökonomin beschäftigt sich Sigrid Stagel mit einer der wohl wichtigsten Fragen der heutigen Zeit, nämlich damit, wie Klimamaßnahmen effizient und leistbar im Wirtschaftssystem integriert werden können. Dieser großen Frage versuchen wir nun auch in dieser Podcast-Folge auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen, Frau Stagel.
Guten Tag.
Frau Stagel, beginnen wir gleich ganz aktuell. Die neue Regierung muss sparen. So viel ist mittlerweile klar. Von den ersten Kürzungen ist bereits die Rede. Da stellt sich die Frage, kann sich Österreich Klimaschutz eigentlich überhaupt noch leisten?
Naja, gegeben der Problemlage sollte man eigentlich dort am wenigsten sparen, weil es ja eine Investition in die Zukunft ist. Budgetdefizite sind aber natürlich ernst zu nehmen und man müsste sich überlegen, ob die in der Vergangenheit beschrittenen Wege auch immer die richtigen waren. Weil es kann man natürlich das Ergebnis von den CO2-Emissionen zu reduzieren auf unterschiedliche Pfaden erreichen. Und man merkt schon, dass in der vergangenen Regierung es manchmal nicht zu einer Einigung gekommen ist und man sich deswegen dafür entschieden hat, vermutlich schweren Herzens bei manchen, die relativ teure Version dann zu wählen, um doch noch das Ergebnis zu erreichen. Was mir als erstes einfällt, ist das Erneuerbaren Wärmegesetz, wo es ja den ersten Entwurf gegeben hat. Und da hätte man klar gemacht, dass ab 2040 keine Heizkessel mehr betrieben werden dürfen, die mit fossilen Brennstoffen befeuert werden. Was sehr konsistent ist damit, weil wenn man klimaneutral sein möchte als Land, dann kann man nicht mit fossilen Brennstoffen heizen. Es wurde auch rechtzeitig angekündigt und man konnte sich darauf aber nicht einigen. Die ÖVP war dagegen. Und deswegen, weil es geheißen hat, das ist ein Verbot, es ist in der Kommunikation wirklich nicht gut gelaufen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass es Subventionen gibt, die halt auch sehr viele dazu motivieren, ihre Heizkessel zu ersetzen. Ist aber einerseits viel teurer. Auf der anderen Seite hat es auch zu Vorziehkäufen geführt. Also da sind jetzt dann Heizkessel ausgetauscht worden, die noch gar nicht am Ende der Lebensdauer waren. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das nicht ideal, war aber aufgrund der politischen Lage nicht anders möglich. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie es auch günstiger gehen könnte, wenn man an einem Strang zieht, wenn man ein bisschen politisches Kapital investiert und sich dafür aber öffentliches Geld erspart.
Über dieses politische Kapital, dieses Stichwort möchte ich an späterer Stelle auch noch einmal aufgreifen. Wie hätte dieses Gesetz denn anders, effizienter gestaltet werden können, wenn man es ganz konkret macht?
Das Erneuerbaren Wärmegesetz in diesem ersten Entwurf, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es im Prinzip um eine Information ging der Bevölkerung und dann aber nachgeschossen mit einem klaren Regel, nämlich ab 2040 dürfen keine Heizkessel mit fossilen Brennstoffen mehr befeuert werden. Vermutlich hätte es da eine Übergangsfrist auch geben müssen, weil wenn man schon, was weiß ich, 2021 seine Gastherme angeschafft hat und die läuft aber noch im Jahr 2040 klaglos, ich glaube nicht, dass es jemandem ein Anliegen gewesen wäre, diese dann rauszureißen, sondern einfach bis zum Ende der Lebensdauer fertig laufen zu lassen. Aber das wären nur sehr wenige Geräte gewesen. Aber das Wichtige ist eben, dass man rechtzeitig die Entscheidungen so trifft, dass zu der vereinbarten Frist, nämlich 2040, die Infrastruktur derart umgestellt ist, dass sie Klimaneutralität unterstützt. Und das wäre eine sehr günstige Maßnahme gewesen. Vermutlich hätte sie trotzdem Unterstützungsmaßnahmen für die ärmsten Haushalte gebraucht, weil nämlich die Wärmepumpen doch sehr teuer in der Anschaffung sind. Aber es wäre ein viel kleinerer Teil der Bevölkerung gewesen, die man unterstützen hätte müssen. Weil der Rest wäre durch die Information und durch das gesetzliche Verbot motiviert gewesen. Und also das wäre eine günstigere Version gewesen. Eine andere Version, die auch von ÖkonomInnen präferiert wird, nicht von mir, aber von manchen anderen ÖkonomInnen präferiert wird, wäre zu sagen, naja, über den CO2-Preis, wenn der hoch genug wird, dann hat man sowieso den finanziellen Anreiz, nicht mehr eine fossilbetriebene Heizsystem einzubauen. Da muss aber der CO2-Preis einerseits doch recht hoch werden. Das ist vermutlich dann für reichere Haushalte weniger ein Problem, für ärmere Haushalte sehr wohl. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Gefahr, dass jemand halt doch schlecht informiert ist und dann eine Fehlentscheidung trifft. Und gerade bei so einer Investition, bei Unternehmen kann man sagen, na, da gibt es genug Leute, die draufschauen, also das ist ihr Job. Aber bei Haushalten, die haben oft andere Probleme, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Also insofern wäre mir die Variante mit der klaren Kommunikation und dem gesetzlichen Verbot lieber gewesen als die über den Preis. Aber das wäre auch eine Version, die jetzt gefahren wurde, weder den Preis so stark anzuziehen, noch das Verbot auszusprechen, ist halt nur über das Locken sozusagen. Und das Locken, das kostet öffentliches Geld.
Mhm. Es wird ja auch schon diskutiert, dass der Klimabonus abgeschafft werden soll. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist eine differenzierte Geschichte. Also zu Anfang war ich kritisch gegenüber dem Klimabonus, weil meines Erachtens es besser ist, wenn man die Steuereinnahmen aus der CO2-Steuer für Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur investiert. Das ist aus politischer Sicht natürlich problematisch, weil es kommt zu einer Mehrbelastung der Bevölkerung. Und gleichzeitig sieht man aber die Verbesserungen in der Infrastruktur nicht gleich, weil es kann nicht überall gleichzeitig der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden, es können nicht überall gleichzeitig die Stromnetze so ausgebaut werden, dass man sich Photovoltaikanlagen aufs Dach geben darf und so weiter. Das heißt also, das fällt politisch auseinander, wo die Belastung passiert und auf der anderen Seite, wo man die Entlastung, wo man die positiven Wirkungen dann spürt. Und so habe ich es auch verstanden, weshalb dann ein Teil von den Einnahmen oder die gesamten Einnahmen für den Klimabonus verwendet wurden, um sozusagen auch politisch ein positives Signal zu senden. Aus ökonomischer Sicht bin ich weiterhin davon überzeugt, dass es besser wäre, die Einnahmen für Investitionen in grüne Infrastruktur zu verwenden, nicht in Budgetkonsolidierung, weil das ist eine Investition in die Zukunft versus das andere ist, die laufenden Kosten zu konsolidieren. Wenn man es ein bisschen philosophischer betrachtet, ist ja der Klimabonus eigentlich nur deswegen nötig, weil unsere Infrastruktur noch nicht auf Klimaneutralität ausgerichtet ist. Eigentlich sollten wir ja keinen Klimabonus brauchen. Und insofern ist es eine Kompensation für eine Übergangszeit und ein Anerkennen auch von der Politik, wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Das fällt natürlich nicht weg jetzt, nur wenn man den Klimabonus abschafft, bedeutet das halt dann, dass die Personen, die in Regionen leben, die in Gebäuden leben, die noch nicht mit klimafreundlicher Infrastruktur ausgestattet ist, mehr belastet werden im Verhältnis zu den anderen, die bereits diese klimafreundliche Infrastruktur zur Verfügung haben und die sich natürlich aufgrund des Preissignals, also die relativen Preise verändern sich ja aufgrund der CO2-Bepreisung und das ist gut und positiv und notwendig. Aufgrund dieses Preissignals können sich die, die in Regionen leben, die schon die grünen Infrastrukturen zur Verfügung haben, umorientieren. Aber manche können es derzeit noch nicht und das ist problematisch.
Das heißt, machen wir es ganz konkret, den Klimabonus abzuschaffen, sehen Sie ambivalent, gut, schlecht, beides?
Genau, das war jetzt eine sehr differenzierte Geschichte. In der aktuellen Situation, weil wir ja noch in diesem Übergang sind, wäre es mir lieber, man würde den Klimabonus beibehalten, zumindest dort, wo es nötig ist. Also nicht bei eher reicheren Haushalten, die in der Stadt leben und die schon Subventionen für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen bekommen haben, weil die hatten schon die Möglichkeiten, sich umzustellen, sondern für jene, die entweder in Mietwohnungen in der Stadt wohnen und der Vermieter kein Interesse hat, auf klimafreundliche Heizsysteme umzustellen oder die in Regionen leben, wo eben öffentlicher Personennahverkehr nicht in der Nähe verfügbar ist. Aber es ganz klar ankündigen als eine Übergangsmaßnahme und den Großteil der Einnahmen in die Infrastruktur, um klimafreundlich zu werden, investieren. Das wäre mir am liebsten.
An welchen Maßnahmen kann eine künftige Regierung Ihrer Meinung nach effizient im Sinne des Klimaschutzes sparen? Oder ist das ein Widerspruch in sich?
Nein, das kann man schon. Wir reden ja seit Jahren darüber, dass die klimaschädlichen Subventionen zurückgefahren werden sollten. Ich glaube, das wäre der erste Kandidat. Da sind wir wieder beim politischen Kapital. Das sind teilweise Maßnahmen, die recht unbeliebt sind, wenn man sie zurückfahren würde, weil viele davon betroffen sind. Also Pendlerpauschale zu kürzen, wäre sicher politisch unbeliebt. Man muss auch dazu sagen, dass das Pendlerpauschale ja deswegen eingeführt wurde, weil die Arbeitgeber, also Selbstständige beispielsweise, die Möglichkeit haben, Betriebsmittel, die sie dafür aufwenden, die mit der Arbeit in Verbindung stehen, von der Steuer absetzen können. Und um den ArbeitnehmerInnen die gleichen Möglichkeiten zu schaffen, wurde das Pendlerpauschale eingeführt. Also insofern gibt es da schon eine Rationalität, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, es auch zu ökologisieren, das Pendlerpauschale, zum Beispiel in Holland, dort eine andere Version, die sich bezüglich Klimaschutz positiv auswirkt und natürlich die dann auch günstiger wäre.
Wie sieht diese Pendlerpauschale dann in den Niederlanden aus?
Also, dass man anerkennt, dass auch ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit haben sollen, Arbeitswege in der Steuer zu berücksichtigen, aber nur dann, wenn sie es auf eine ökologisch freundliche Art und Weise den Weg hinter sich bringen, muss man wieder überlegen, wie es ist für die, die keine Möglichkeit dazu haben. Aber das ist dann eine differenzierte Betrachtung, die man geografisch explizit sich anschauen müsste. Und wichtig wäre, dass man es auch ein bisschen runterfährt, weil der Anreiz derzeit gegeben ist, sich in Regionen anzusiedeln, auch dort, wo es keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, weil man wird ja relativ gut dafür entschädigt mit der Pendlerpauschale. Und dieser Anreiz sollte wegfallen. Das heißt also, man sollte eher sich bemühen, in Regionen zu wohnen, wo man gut öffentlich angebunden ist.
Die Kritik ist aber auch, man kann sich das ja nicht immer unbedingt aussuchen.
Natürlich. Genau, also deswegen muss man sich das differenziert anschauen, aber der Zug in diese Richtung sollte gehen und das wäre eigentlich meine Hauptmessage, dass Klimapolitik ist ja nicht nur etwas, was man mit einzelnen klimapolitischen Maßnahmen schafft, sondern Klimapolitik ist eigentlich das, dass man das Klimaziel, zu dem sich Österreich verpflichtet hat, in allen politischen Maßnahmen mit berücksichtigt, sei das Wirtschaftspolitik, sei das Standort-Innovationspolitik, sei das Industriepolitik, sei das Sozialpolitik, also verschiedenste Bereiche, Bildungspolitik, dass man Klima überall mitdenkt, das wäre meines Erachtens die beste Klimapolitik.
Und von welchen Maßnahmen würden Sie absolut abraten, die künftige Regierung nicht setzen soll?
Also was fatal wäre meines Erachtens auch der gegebenen Budgetlage, die CO2-Steuer zu kürzen. Aber ich glaube, davon hat zumindest das aktuell diskutierende Verhandlerteam eh schon Abstand genommen, weil es natürlich das Budget auch noch vergrößern würde. Also habe ich nicht verstanden, wo dieser Vorschlag hergekommen ist. Außerdem wird ja ab 2027 das österreichische CO2-Bepreisungsregime in das EU-ETS-2-System übernommen werden. Also das wäre ein Schock für die österreichische Wirtschaft, kurz runterfahren und dann wieder den Preis hochziehen. Also das würde absolut keinen Sinn machen. Das wäre mein Top-Favorit für wirklich nicht machen. Ansonsten ist es auch das Zurücknehmen der Verpflichtung im Regierungsprogramm klimaneutral zu werden. Das wäre wirklich problematisch, denn Österreich hat sich völkerrechtlich dazu verpflichtet und ist als Teil der EU auch dazu verpflichtet, die mittel- und langfristigen, in dem Fall bis 2030 und bis 2050, die entsprechenden Ziele zu erreichen. Und dieses, also ein Zickzackkurs ist etwas, was für ökonomische Akteurinnen wirklich problematisch ist. Also es sind herausfordernde Ziele, da müssen wir uns noch anstrengen, da müssen alle die Ärmel aufkrempeln und müssen wir Wege finden, wie wir zusammenarbeiten und auch über Interessenskonflikte hinweg konstruktiv mit diesen Konflikten umgehen. Aber es ist machbar. Aber nur dann machbar, wenn man nicht einmal nach links läuft, dann einmal nach rechts läuft, sondern den Zug nach vorne auf die Ziele zu und gemeinsam daran arbeitet.
Ich habe auch gelesen, dass Sie die Rücknahme der CO2-Steuer für extra dämlich halten. Jetzt ist das eine sehr harte Wortwahl. Glauben Sie, dass diese Botschaft so bei Kickl und Co. ankommt?
Das weiß ich nicht. Das ist mir auch ein bisschen rausgerutscht, ehrlich gesagt. Normalerweise bemühe ich mich eher in der wissenschaftlichen Sprache oder zumindest eine verbale Version davon zu bleiben. Aber ich meine es doch, weil ich habe gerade versucht, das zu erklären. Außerdem werden Sie keinen Ökonomen und keine Ökonomin finden, die sich gegen eine CO2-Steuer aussprechen. Also seit Jahrzehnten, Ökonomen haben sich ja leider relativ spät erst für Klimaschutz interessiert. Und auch derzeit gibt es in der ökonomischen Disziplin noch Verbesserungsbedarf in der Berücksichtigung der Klima- und Umweltprobleme in der ökonomischen Analyse. Aber die CO2-Steuer ist wirklich unbestritten. Also das ist die eine Maßnahme, auf die sich alle einigen können. Und gerade daran zu rütteln, wäre wirklich nicht zukunftsfördernd.
Sie haben in einem Ö1-Interview auch vorgeschlagen, von der Bevölkerung mehr abzuverlangen und politisches Kapital zu investieren. Jetzt kommen wir zu dem politischen Kapital, das wir vorher schon angesprochen haben. Was meinen Sie damit genau?
Es gibt Länder wie Dänemark beispielsweise, also auch eine kleine offene Volkswirtschaft in Europa, in Österreich nicht so unähnlich, die es viel mehr geschafft haben, ihre Emissionen bereits zu reduzieren. Also in der Zeit, wo wir es hauptsächlich stabilisiert haben, hatten sie schon um 35% die Emissionen reduziert. Zuletzt war die Rechnung, dass sie es um 41% reduziert haben, also seit 1990. Also eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Und in Dänemark wurde der Bevölkerung frühzeitig zum Beispiel zugemutet, dass die Energiepreise gestiegen sind, auch für Haushalte. Das habe ich mir schon vor längerer Zeit einmal angeschaut. Den Haushalten wurde einiges abverlangt. Das kann man sich überlegen, ob die Energiepreise das Richtige sind, aber es ist ein Beispiel dafür, dass wenn man sich gemeinsam auf einen Weg macht, und dann ist es klar, dass alle ökonomischen EntscheidungsträgerInnen, und da gehören Haushalte dazu, da gehören Unternehmen dazu, da gehört der öffentliche Sektor dazu, ihren Beitrag leisten müssen. Und das Wichtige ist, dass man sich einerseits gemeinsam darauf einigt, das heißt, dass das Ziel dann auch hält. Hat es einen langen, jahrzehntelangen Prozess davor gegeben, bis man sich 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen und dann eben über die EU wirklich zu diesem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet hat. Und insofern ist das etwas, was hält. Und dann kann man aber basierend auf diesem Ziel auch den einzelnen ökonomischen Akteuren mit denen ausverhandeln, was eben von ihnen ihre Beiträge sind, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und wenn man das gut aufgesetzt hat, dann kann man das auch von den ökonomischen Akteuren verlangen und es ihnen eben abverlangen. Denn dieses Spiel, die anderen sollen mehr tun, sei es Österreich, wir emittieren ja nur 0,2% der Emissionen weltweit, China soll sich zuerst bewegen und so weiter. Diese üblichen Ausreden, die wir ja schon wirklich leid haben, funktionieren aber natürlich auch innerhalb des Landes, dass man sagt, na, der Staat soll sich zuerst bewegen oder die Unternehmen sollen die Emissionen hauptsächlich reduzieren. Und das muss man hintanhalten, weil es kann nur durch eine kooperative Lösung funktionieren. Es kann nur funktionieren, indem wir alle zusammenarbeiten, alle unsere Ärmel aufkrempeln und unseren Beitrag leisten. Aber es muss klar sein, was ist denn mein Beitrag, der von mir abverlangt wird? Das muss einmal klar kommuniziert werden. Und ich glaube, wenn man es klar kommuniziert und wenn es fair ist, auch von wegen nicht nur ich leiste einen Beitrag, auch meine Nachbarn leisten einen Beitrag, auch die Unternehmen leisten einen Beitrag und auch der öffentliche Sektor leistet einen Beitrag, dann kann man von den Menschen doch einiges verlangen. Das ist zumindest unsere Erfahrung und das ist nicht nur so als Wunsch in den Raum gestellt, sondern das ist die Erfahrung, die wir von partizipativen Workshops haben, die wir in Österreich und in England auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene durchgeführt haben, wo es um Energiezukünfte gegangen ist. Und wo mir aufgefallen ist, dass auch Teilnehmende, die am Anfang, manchmal haben sie es auch artikuliert, haben gesagt, ich bin nur hier, um ihnen zu sagen, sie werden mir mein Auto nicht wegnehmen. Ich nehme niemandem mein Auto weg, ganz klar. Wir arbeiten ja nur an Visionen sozusagen und dann die Maßnahmen, die nötig sind, um diesen Pfad beschreiten zu können. Und also Menschen, die auch am Anfang wirklich fast renitent waren, die sehr skeptisch waren, die sehr zurückhaltend waren, sich da produktiv einzubringen, sind im Laufe des Prozesses, und da geht es nicht um Überzeugen, Überreden, sondern da geht es darum, Möglichkeiten haben, sich einzubringen, sich zu informieren, sich mit anderen auszutauschen, konstruktiv an der Zukunft bauen. Und wenn es diese Räume gibt, dann sind alle dabei. Mit verschiedenen Argumenten, manchmal kommt es zu Konflikten, dann müssen die konstruktiv ausgetragen werden. Man kann aber den Menschen etwas abverlangen, wenn sie Maßnahmen bündeln, mitgestalten konnten und wenn das gemeinsame Ziel vom Anfang an akzeptiert war. Das ist das, was ich damit meine.
Und wie ist das dann aber umsetzbar, jetzt zum Beispiel in einem Land wie Österreich? Man kann ja nicht das ganze Land in einen Workshop stecken.
Genau, das geht sehr schlecht. Aber man kann Repräsentanten wählen. Zum Beispiel beim Klimarat ist das ja versucht worden mit 100 Menschen, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung waren. Ich glaube, das ist sehr gut gelaufen. Schade war halt, dass die anderen politischen Parteien teilweise nicht mitgemacht haben. Also von Anfang an es eigentlich boykottiert haben. Ich weiß nicht, wie man das anders noch machen kann, aber da muss man zumindest am Anfang die Unterstützung halt von einer breiten Basis sich erarbeiten, damit das Ergebnis dann auch wirkmächtig sein kann. Das Ergebnis im Inhalt vom Klimarat beispielsweise finde ich hervorragend. Und es gibt ja auch Geschichten dazu, dass Menschen, die am Anfang sehr skeptisch waren, dann dadurch, dass sie eben die Möglichkeit hatten, sich zu informieren, mitzuwirken, dann wirklich Verfechter geworden sind oder zumindest sich positiv zu den Maßnahmen, die erarbeitet wurden, geäußert haben. Und außerdem muss es ja auch nicht immer auf der nationalen Ebene sein. Man kann ja sozusagen von unten aufbauen. Wir haben es zum Beispiel für Städte gemacht, wir haben es für Regionen gemacht. Und das sind wirklich Prozesse, wo Menschen empowered werden, wo sie ermächtigt werden, mitzugestalten. Die Frage ist halt dann, was tun die, die demokratisch legitimiert sind, die Entscheidungen zu treffen, weil wir leben in einer repräsentativen Demokratie und das muss man anerkennen. Also nicht die Workshop-Teilnehmenden treffen die Entscheidungen, sondern die gewählten Repräsentanten treffen selbstverständlich die Entscheidungen. Aber die Frage ist, wie kann man die auch involvieren? Und wir haben es zum Beispiel in der Stadt Ferlach gemacht, wo wir auf Einladung des Stadtrates einen derartigen Set von Workshops gemacht haben. Und da haben wir den Bürgermeister am Anfang gebeten, zum ersten Workshop zu kommen und ihn zu fragen, was er mit den Ergebnissen tun wird. Und wir haben nicht erwartet, dass er sagt, wir werden da alles eins zu eins umsetzen, selbstverständlich, weil es kann sein, dass die Mittel nicht zur Verfügung stehen, dass technisch etwas nicht geht oder das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert bei uns nicht, das ist klar. Aber er hat gesagt, wenn wir diese Maßnahmen als Stadtrat nicht umsetzen, dann werden wir uns öffentlich erklären. Das heißt also, Maßnahme A funktioniert für uns nicht, aber Maßnahme B erreicht das gleiche Ziel und mit weniger Mitteln oder was auch immer oder das passt besser zu uns und das deklarieren wir dann öffentlich. Und das ist dann so eine gute Interaktion zwischen Partizipation und repräsentativer Demokratie.
Gibt es da eigentlich auch Langzeiterhebungen? Weil ich denke mir am Anfang, wenn man an einem solchen Workshop teilnimmt und dieses Wissen ganz frisch ist, dann ist die Motivation wohl auch sehr groß, eventuell für etwas mehr zu zahlen, wenn man es denn kann, wenn man die finanziellen Mittel hat oder auch auf etwas zu verzichten, das man normalerweise vielleicht gern hat. Wie sieht es da mit dem langen Atem aus? Ist der gegeben? Ebbt der irgendwann ab? Haben Sie da Ergebnisse dazu?
Wir haben leider noch nie eine Evaluierung von den Lokalitäten, wo wir die Workshops gemacht haben, machen können. Außerdem sollten wir es nicht machen, sondern sollte jemand anderer dann machen, klarerweise. Mir ist keine Evaluierung bekannt, die gemacht wurde, was schade ist, aber das hat halt mit Forschungsfinanzierung zu tun. Und außerdem geht es auch nicht darum, ob genau diese Ergebnisse umgesetzt wurden, sondern eben ob Strukturen umgebaut wurden, die es den Menschen, die dort vor Ort leben, ermöglichen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Insofern finde ich es einerseits sehr interessant, eine Evaluierung zu sehen. Auf der anderen Seite würde ich auch erwarten, dass aufgrund der Dynamik, die sich in der Lokalpolitik oder Regionalpolitik ergibt, eine eigene Dynamik entstehen kann und es nicht unbedingt basierend auf dem Forschungsprojekt sein muss. Aber ich habe keine systematischen Informationen dazu.
Gehen wir noch einmal zurück auf die nationale Ebene und die aktuelle Situation. Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen, die Ihrer Meinung nach akut im nächsten Jahr umgesetzt werden müssen?
Also es ist jetzt schwierig, eine Maßnahme aus dem Hut zu zaubern. Das Wichtigste wäre für mich, dass wir trotzdem, und ich weiß, dass das ein bisschen klingt wie der Wunsch ans Christkind, aber Climate Leadership sehen im Sinne von einerseits, dass alle EntscheidungsträgerInnen Klimaschutz mit berücksichtigen, also alle Minister, die wir noch nicht kennen, die in der nächsten Regierung sitzen werden. Und auf der anderen Seite, dass es auch einen Champion dafür gibt, jemanden, der dafür eintritt. Weil einerseits sollte Klima- und Umweltschutz zu einer Querschnittsmaterie werden. Auf der anderen Seite, und das wissen wir aus der Governance-Literatur sehr wohl, dass das Problem ist, wenn es alle ein bisschen mit berücksichtigen, also nicht sozusagen im Vordergrund als Ziel haben, sondern so als, ja, am Schluss denkt man auch daran noch, dass das die Dynamik reduziert. Und deswegen braucht es ja wohl auch einen Champion, deswegen braucht es ja wohl auch jemanden, der sich dafür einsetzt, die sich dafür einsetzt. Und deswegen ist meines Erachtens notwendig, dass wir weiterhin ein Klima- und Umweltschutzministerium, in welcher Konfiguration auch immer, also mir hat die aktuelle Konfiguration sehr gut gefallen, wo auch die Energieagenten, die Infrastrukturagenten mit Klimaschutz kombiniert waren. Das würde mich sehr wundern, wenn sich das auch in der nächsten Regierung ausgehen würde. Aber trotzdem, dass es eine Person gibt, die sich auch wirklich für Klima- und Umweltschutz einsetzt und nicht nur in Kombination mit Landwirtschaft, nicht nur in Kombination mit Wirtschaft.
Und diese Person, also in dem Fall die Klimaschutzministerin oder der Klimaschutzminister, wäre dann dieser Champion?
Ganz genau.
Damit ich die Struktur verstehe. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie glauben aber eher nicht, dass es ein Klimaministerium in dieser Art geben wird. Habe ich das richtig gehört?
Ich habe gemeint, dass die Agenden weiterhin beisammen sind, Klima, Energie und Infrastruktur, das wie gesagt sich sehr positiv ausgewirkt hat, habe ich zumindest Wortäußerungen schon gehört, dass das nicht mehr gewünscht ist. Das ist letzten Endes eine politische Entscheidung. Meine Argumentation basiert darauf, was nötig ist, um meines Erachtens eine Governance zu haben, die Ziele erreichen kann. Und wenn es jemand ist, der sich stark für Klima- und Umweltschutz einsetzt und in Kombination mit den Landwirtschaftsagenten das macht, dann kann das auch gut funktionieren. Es ist nur, wir haben halt 30 Jahre lang Landwirtschaft und Umweltschutz in einem Ministerium gehabt und das war nicht die Zeit der besten Dynamik von Klimaschutzmaßnahmen. Wenn man sich nur die Ergebnisse ansieht, die Emissionen sind in diesem Zeitraum von 1990 bis kurz nach der Corona-Phase sogar nicht gesunken, sondern sind teilweise sogar noch gestiegen. Zuletzt waren sie eben dann auf dem Niveau von 1990 wieder. Also nur von den Ergebnissen her betrachtet, war diese Governance nicht sehr wirkmächtig.
Was denken Sie, wie wird eine blau-schwarze Regierung den Klimaschutz einordnen, im Sinne von, wie wichtig wird sie ihn denn nehmen?
Das weiß ich nicht. Das ist ein politischer Prozess klarerweise und vermutlich wird es unter anderen Überschriften laufen. Aber ich würde meinen, dass es auch für die österreichische Wirtschaft nicht zuträglich ist, wenn man sie nicht gut darauf vorbereitet, auf eine klimafreundliche Produktionsweise. Denn das internationale Regime läuft darauf raus, dass wir klimaneutral werden müssen bis 2050. Das Ziel steht weiterhin. Und ökonomische Akteure nicht darauf vorbereiten, ist für jede Regierung nicht zukunftsweisend. Also insofern würde ich hoffen, dass Investitionsförderungen, Innovationsförderungen, der Ausbau von Infrastruktur und auch die Richtung, die man den Unternehmen signalisiert, beibehalten wird, weil sie für die Innovationskraft und für die Standortpolitik Österreichs weiterhin positiver ist, als hier jetzt irgendwie zurückzufahren. Was man schon dazu sagen muss, und nicht die gesamte Wirtschaft profitiert ja davon, dass man umstellt auf Klimaneutralität, da gibt es natürlich Verlierer, so wie es bei jeder Innovationswelle und es Verlierer gibt. Das Problem ist nur, wenn man denen signalisiert, sie können weiterhin mit ihrem Geschäftsmodell langfristig erfolgreich sein, ist das ein bisschen in die Irre führen. Es wäre klüger, frühzeitig zu signalisieren, ihr müsst umstellen, müsst diversifizieren, müsst schauen, auch euer Geschäftsmodell in Richtung Klimaneutralität auszurichten. Und wenn das nicht geht, dann frühzeitig halt zu signalisieren, wie kann man es geordnet abwickeln sozusagen, um den Schaden innerhalb einer Region und auch für die Arbeitnehmer ihnen so gering wie möglich zu halten, um denen Umschulungen zu ermöglichen. Das heißt, also, es geht um einen geordneten Umbau. Dass man an dem festhält, was man derzeit hat, das ist ja in einer dynamischen Wirtschaft sowieso nicht vorstellbar. In einer dynamischen Wirtschaft ist ja sowieso ständig Veränderung drinnen. In der Vergangenheit war es halt nur so, das war nicht eine gerichtete Veränderung. Da hat man nicht ein Ziel vor sich gehabt und hat gesagt, da müssen wir jetzt gemeinsam hinkommen, sondern da hat man eher geschaut, naja, welche Technologien wurden entwickelt, welche haben sich positiv ausgewirkt und so weiter. Da gab es auch teilweise Probleme, nämlich mit besseren Technologien, die sind oft arbeitssparend, hat man die Sorge gehabt, dass sehr hohe Arbeitslosigkeit entsteht und so weiter. Das heißt also, dass es Überwerfungen innerhalb einer Wirtschaft gibt, das ist ja normal in einer dynamischen Wirtschaft. Es gibt ständig einen strukturellen Wandel und man muss aufpassen, dass es nicht für Regionen zu einem großen Problem wird. Und man muss aufpassen, dass die Innovationskraft gewahrt bleibt und dass die Verlierer sind, die Möglichkeit haben, geordnet abzuwickeln. Also das ist sozusagen die Richtung, in die wir gehen. Und auf der anderen Seite ist es auch für die FPÖ, gibt es ja Begründungen, weshalb Klima- und Umweltschutz sich positiv auswirkt, weil es aufs Wohlbefinden ist, auf die Sicherheit, Stabilität, die in ihrem Werthaltungsregime sozusagen besonders wichtig sind. Auch das wird nur zu schaffen sein, wenn wir ambitioniert den Klimaschutz machen. Die Sorge, die ich habe, dass sie sich eben kurzfristig noch versuchen durchzuwursteln sozusagen ohne den Klimaschutz, ohne anzuerkennen, dass aber langfristig auch für ihre Ziele Probleme entstehen, wenn sie Klimaschutzmaßnahmen nicht unterstützen.
Wie lange glauben Sie, dass dieses kurzfristige Weiterwursteln denn gehen würde?
Ich nehme an, dass Politiker, Politikerinnen hauptsächlich in Legislaturperioden denken und dass halt der Versuch ist, 5 Jahre sich noch ein bisschen an bestehenden Formaten anzuhalten. Das wären aber 5 Jahre, die sehr wichtig sind, um einerseits natürlich die 2030er Ziele zu erreichen und aber dann auch vorbereitet zu sein für die 2040, 2050er Ziele. Das heißt, wir haben nicht eine 5-Jahres-Periode, wo wir jetzt sagen können, na, da lassen wir die Zügel ein bisschen schleifen, sondern das sind 5 Jahre, wo wichtige Weichenstellungen passieren müssen, wo man kommunizieren muss mit der Bevölkerung, welche Veränderungen nötig sind, wo man den Unternehmen weiterhin klar machen muss, in welche Richtungen es geht, wo man die Infrastrukturen umbauen müssen. Also das 5 Jahre lang schleifen zu lassen, wäre problematisch. Teilweise geht es ja auch nicht, weil es schon in Gesetzesform vorliegen und jetzt diese Gesetze zurückzufahren, glaube ich nicht, dass wir sehen werden. Aber es ist trotzdem wichtig, auch in den nächsten 5 Jahren zukunftsweisend zu agieren.
Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben oder eine Tatsache, die ich noch nicht angesprochen habe, Sie sind ja vergangene Woche zur Wissenschaftlerin des Jahres 2024 gekürt worden. Herzliche Gratulation einmal dazu. Es ist eine sehr tolle Auszeichnung, wie ich finde, vor allem, weil dieser Preis an Forscherinnen verliehen wird, die ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse besonders gut einer breiten Öffentlichkeit vermitteln können. Und gerade das Thema Klimaschutz zu kommunizieren, ist ja teilweise mittlerweile sehr schwierig geworden. Wir hatten einmal einen Titel, hat der Klimaschutz ein PR-Problem? Der Eisbär auf der schmelzenden Eisscholle, der zieht nicht mehr. Und die Tatsache, dass Klimaschutz in gewisser Weise eben auch Verzicht oder zumindest Veränderung mit sich bringt, schreckt auch viele ab. Was ist da Ihre Idee, wie besser, überzeugender kommuniziert werden könnte, um die Menschen da wieder mehr ins Boot zu holen, sodass sie auch mehr ihren Fokus darauf legen?
Ich glaube, es ist insofern wirklich eine Herausforderung und da lernen wir auch als Forschende dazu, was in der Kommunikation funktioniert. Denn auf der einen Seite arbeiten wir sehr systemisch orientiert und das ist auch nötig und damit wir sicher gehen, dass wir sozusagen alle Wirkungen erfassen, sei es bei den NaturwissenschaftlerInnen, dass sie alle Wirkungen auf der biophysischen Seite erfassen und auf der anderen Seite bei uns in der gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber das alleine zu kommunizieren, wirkt ein bisschen übermächtig. Im Sinne von, das macht Angst und das ist so ein großes Problem dann, dass man alleine ja kaum etwas beitragen kann, wo man alleine eher zurückgeschreckt wird und das nicht ermächtigt zum Handeln. Und deswegen ist es nötig, zusätzlich zu der systemischen Information, die man schon auch geben muss, um sicherzustellen, dass man sozusagen seine Hausaufgaben gemacht hat, dass man die Grundlagen, dass man in die richtige Richtung die Maßnahmen, die man vorschlägt, argumentiert. Aber dann an den Lebenswelten der Menschen ansetzen, an den Bedürfnissen der Menschen. Das, was sehr nahe an dem ist, was einem auch im Alltag begegnet. Und da gibt es ja sehr vieles, sei es die Ernährung, sei es die Mobilität, sei es das Wohnen. Und für all das brauchen wir Infrastrukturen. Für all das wirken relative Preise, je nachdem, wie sie gesetzt sind bezüglich der CO2-Steuer und so weiter. Das heißt also, das, was auf systemischer Ebene erdacht wird, aber dann so zu kommunizieren, dass es auch ersichtlich wird für die ZuhörerInnen in dem Fall oder für das Publikum, wie sich das auswirken kann, aber auch wie es sich positiv für sie auswirken kann. Dass es vielleicht kurz- und mittelfristig eine Herausforderung ist, wenn die Infrastruktur noch nicht umgestellt ist, aber langfristig arbeiten wir gemeinsam auf eine positive Zukunftsvision zu und auch diese immer wieder in den Blick zu bringen. Das Problem ist nur, dass wir die Hausaufgaben diesbezüglich als Gesellschaft noch nicht gemacht haben und diese positiven Zukunftsbilder zwar in einzelnen Strategien entwickelt wurden, aber noch nicht in einem Prozess, der sehr bekannt ist, auf den man sich dann beziehen könnte. Also deswegen sind wir wieder bei den partizipativen Prozessen, die meines Erachtens notwendig wären, um eben gemeinsam und dann auch akzeptiert und gut kommuniziert auf gemeinsame Zukunftsbilder dann hinarbeiten, verweisen. Und auf die könnte man dann in der Kommunikation viel besser hinweisen. Aber wir können es auch aus den Strategien schon rausnehmen, beispielsweise die Farm-to-Fork-Strategy von der Europäischen Kommission. Da sind sehr viele kluge Sachen drinnen bezüglich der Ernährung. Leider wurden halt die Subventionen, die von der Europäischen Kommission dann vergeben wurden, nach ganz anderen Prinzipien entschieden. Aber trotzdem, also so in einzelnen Strategien sind schon positive Zukunftsbilder drinnen. Und stärker auf die rekurrieren und stärker auf die Bedürfnisse der Menschen rekurrieren, glaube ich, das wird der Klimakommunikation helfen.
Mhm. Können Sie uns abschließend noch ein positives Zukunftsbild zeichnen? Wie könnte das konkret aussehen?
Sehr gerne. Ich möchte dann nicht nur ein Zukunftsbild, sondern etwas, was eine Gemeinde in Österreich schon geschafft hat, darauf verweisen. Und das ist die Gemeinde Honoldstein. Die liegt im Bezirk St. Pölten. Und die haben vor ungefähr 1,5 Jahren entschieden, eine Bürgerenergiegemeinschaft zu gründen und die erneuerbaren Energietechnologien, die sie am Gemeindegebiet haben, zu bündeln. Also das ist die Photovoltaikanlagen, die sie auf den Dächern einiger Häuser haben, ein Kleinwasserkraftwerk, das innerhalb des Gemeindegebiets läuft und eine der 6 Windkraftanlagen, die die EVN auf ihrem Gemeindegebiet seit längerem schon betreibt, haben sie gebündelt in einer Bürgerenergiegemeinschaft und die Mitglieder bekommen zu sehr stabilen Preisen, zu einem relativ günstigen Preis, erneuerbare Energie und sie haben es geschafft, in der schwierigen Phase, also zwischen September und April, die Versorgung zu 92% aus dieser Bürgerenergiegemeinschaft, also aus den lokalen erneuerbaren Energien zu schaffen. Und das ist wirklich beeindruckend, finde ich, weil das sind keine Speicher drinnen. Das müsste natürlich noch für die letzten 8%, damit man die noch schafft, gemacht werden. Aber das ist mit bestehenden Infrastrukturen durch die Bündelung gelungen. Und Menschen reden in Honoldstein über Windräder. Ich habe zum Beispiel, weil ich eine sozialwissenschaftliche Begleitstudie zu diesem Projekt gemacht habe, und eine Befragte hat mir zum Beispiel gesagt, wenn ich die Windräder sehe und vor allem das eine, dann schaue ich darauf hin und denke mir, das dreht sich für uns. Und da freue ich mich. Das heißt also, weil die HonoldsteinerInnen etwas davon haben, dass die Windkraftanlagen in ihrer Nähe laufen, sie bekommen stabilen und niedrige Preise und lokalen Strom aus erneuerbaren Energiequellen, werden diese Infrastrukturanlagen ganz anders gesehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir von diesen lokalen Beispielen lernen können. Wir merken auch, dass junge Leute beispielsweise bezüglich Windkraftanlagen viel positivere Einstellungen haben als Ältere. Das heißt also, auch diese Einstellungen dazu, was wir uns erwarten und wie wir Infrastrukturen sehen, die sind natürlich in Bewegung. Und da braucht man positive Prozesse, um diese Bewegung gemeinsam zu schaffen, dass wir eben die Infrastrukturen, die uns ein klimaneutrales, gesundes, gemeinsames Leben ermöglichen, dass wir die positiv sehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Stragl.
Sehr gerne.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Welche Klimamaßnahmen sind in den kommenden Jahren notwendig und ökonomisch vertretbar? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Nächste Woche erscheint wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.